NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. März 1944. Der Geburtstag der amerikanischen Sängerin Diana Ross.
Here's my favorite song. Reach out
and touch somebody. New York am 21. Juli 1983. Diana Ross sitzt auf den Treppenstufen einer wuchtigen Bühne inmitten des Central Park. Noch ist alles ruhig, aber sie weiß, dieser Abend kann ein ganz besonderer werden. Jahre hat sie für diesen Traum gekämpft. Reach Out and Touch, ihre erste Solo-Single nach der Trennung von den Supremes, darf da nicht fehlen. Die Bedingungen scheinen optimal. Der Himmel ist blau, die Sonne strahlt, sie geht den Ablauf durch. Jeden Schritt, jeden Song, jeden Satz, den sie sprechen wird. If you need me, call me. Die Bernice Johnson Dancers werden sie zum Rhythmus der Trommeln im Baströckchen umtanzen, während sie ihren bunten Umhang fallen lässt, die Bühne in eine afrikanische Welt verwandelt und so an die kulturelle Herkunft aller Farbigen erinnert. Sie will ihr Publikum in die Welt der Faszination führen, jeden Einzelnen mitreißen. Gratis. Allein der Verkauf von T-Shirts und Postern soll die Show finanzieren. Nachdem Sponsoren ihr die Unterstützung versagten, zog sie das Projekt alleine durch. Die Produktion, die Finanzierung, die harten Verhandlungen mit der Stadt. Niemand sollte ihre Vision zerstören. Als sie den federnden Holzboden der Bühne testet, kippt Euphorie in Panik. Gleich wird sie einer 500.000 Menschen gegenüberstehen, als winziges Pünktchen Frau auf einer gigantischen Bühne. Was, wenn das eine Nummer zu groß ist? Sich Diana Ross als künstliche Inszenierung entpuppt, die Menge sie auspfeift. Sie kennt diese Selbstzweifel und Versagensängste. I need love, love, baby love, my baby love. Gedanken an ihre legendären Erfolge mit den Supremes verstärken den Druck ebenso wie die zahlreichen Music Awards und gefeierten Konzerte, ihre Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame, die Oscar-Nominierung und die Millionen verkaufter Platten.
Es ist wirklich schwer für Prominente. Wir sind viel allein. Du kannst vor Millionen auftreten. Ich stehe vor einem riesigen Publikum auf der Bühne und dann gehst du nach Hause. Allein.
Während sich 450.000 Menschen durch den Central Park schieben, durchlebt Diana Ross hinter verschlossener Wohnwagentür die Hölle. Die Einsamkeit, die Isolation, die nicht enden wollende Sehnsucht nach Anerkennung, danach geliebt zu werden, all das zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben und schnürt ihr in diesem Moment die Kehle zu. Im Garderobenspiegel sieht sie keinen strahlenden Weltstar, sondern nur die nackte Angst in den Augen von Diane Ernestine Earl Ross, als die sie im Armenviertel von Detroit aufwächst.
Hey, Baby! This is what you have to do.
5736 St. Antoine Nummer 23. Dianes Welt besteht aus zwei schmucklosen Wohnblocks, einem grauen Hinterhof und Musik. Während die Mutter schrubbt, bügelt, kocht, den Kindern Disziplin und Tüchtigkeit vorlebt, dreht sich der Plattenteller im engen, grün gestrichenen Wohnzimmer unermüdlich.
Wir kommen aus einer großen Gospelfamilie. Meine Mutter hat zu Hause die ganze Zeit gesungen. Der Vater meiner Mutter war Baptistenpastor und alle seine 12 Kinder haben in seiner Kirche gesungen.
Bei den Nachbarskindern spielt die Hautfarbe kaum eine Rolle. Trotzdem erkennt Diane an den schuftenden Eltern, dass es Schwarze schwerer haben als andere. Auch zu Hause lernt sie, als zweites von 6 Kindern zu kämpfen, um nicht im Schatten der großen Schwester zu stehen.
Wahrscheinlich war es Konkurrenz für mich. Ich fand sie so schön, wollte so sein wie sie, so smart, intelligent. Und ich wollte von meinen Eltern die ganze Aufmerksamkeit bekommen, indem ich gesungen, getanzt habe, der Clown war.
Wenn sie singt, verstummen die anderen und hören ihr zu. Als sie mit ihren Schulfreundinnen Florence und Mary die Mädchenband The Primettes gründet, liegen ihr die Leute bei den Kneipenauftritten zu Füßen.
Aber dass das auch ein Beruf sein kann, verstand ich erst als Teenager durch meinen Nachbarn Smokey Robinson. Er hatte gerade eine Single mit The Miracles produziert und dass das ein Hit wurde, der im Radio lief, fand ich total aufregend.
Ihr Nachbar Smokey Robinson ist der erste Künstler bei Motown. Smokey vermittelt dem Mädchen ein Vorsingen bei dem ambitionierten Boxer Berry Gordy. Der hat das Plattenlabel 1959 gerade gegründet. Mit 800 geliehenen Dollar.
Als ich Berry Gordy traf, hätte ich niemals gedacht, dass er mein Leben so beeinflussen würde. Er war der cleverste junge Farbige, den ich je getroffen hatte. Er hatte wirklich eine Vision, wollte etwas verändern, aus dem Nichts. Unfassbar, dass daraus Motown geworden ist, ein so großes Unternehmen. Damals war es eine winzige Klitsche, aus der aber ein riesiger Sound kam.
Hier in Hitsville, wie sie das Haus am Detroiter West Grand Boulevard nennen, riecht es nach Ratten, Öl, Schweiß und einem Traum. Hier würde etwas Grandioses entstehen. Ein Sound, den die Welt so noch nicht kennt. Einzig aus Talent und Kreativität afroamerikanischer Menschen. Diane spürt diesen Sog. Das ist ihre Mission. Doch Gordy sind die Mädchen viel zu jung. Und Dianes Vater verlangt, dass sie zur Schule geht. Ihre Schwester wird erfolgreiche Ärztin, später gar die erste afroamerikanische Dekanin einer Hochschule in den USA. Dass Diane mit Singen ihr Geld verdient, ist für ihn selbst dann noch die Enttäuschung seines Lebens, als sie längst ein Weltstar ist.
Mein Vater war der strenge Part zu Hause. Er hat einen sehr feinen Charakter, Klasse, Charisma und Würde. Bildung war ihm für uns Kinder absolut wichtig. Dafür hat er hart gearbeitet. Aber er ist keiner, der dich einfach in den Arm nimmt, liebt und küsst.
Umso wichtiger wird Berry Gordy. Über Jahre hinweg ist er Idol, Ersatzvater, Manager, später auch Geliebter und Vater ihrer ersten Tochter. Aber auch ein eiskalter Diktator, der immer die Fäden in der Hand hält, so Diana Ross. Ein Patriarch, von dem sie sich zutiefst gekränkt, weggeworfen und emotional ausgenutzt fühlt. Doch die Mädchen sind zu vielen bereit. Sie belagern Motown, helfen im Background-Chor aus und bekommen mit 16 ihren Vertrag. Diane wird zu Diana, die Primettes zu den Supremes und nach ersten Flops stellen sie die Musikwelt auf den Kopf. Baby. Where Did Our Love Go ist, so erzählt Marketing-Genie Gordy der Presse damals, leiser Softrock, mit dem die Mädchen ihr Leben in den Slums artikulieren. Mit Küchenschaben, Kampf, Talent und Liebe. Das verkauft sich 1964 fast 3 Millionen Mal. Umso mehr beeindrucken die stimmgewaltigen Damen mit Stil und Grazie. Genau das will Gordy auch. Um das schlechte Image schwarzer Künstler aufzupolieren, hat er Leute wie Maxim Paul.
When Diana Ross came in, she knew where she wanted to go.
Wenn Diana den Raum betrat, wusste sie genau, wo sie hin wollte. Sie kam ein bisschen hochnäsig rüber. Ich zeigte ihr den großen Unterschied zwischen Überheblichkeit und Grazie und Klasse.
Die Nachfolgesingles Baby Love, Come See About Me und Stop in the Name of Love belegen, das Konzept funktioniert. 12 Nummer-1-Hits in 5 Jahren. Nur die Beatles sind damals erfolgreicher. In ihren figurbetonten Kleidern und mit dezenten Tanzbewegungen an den Mikrofonständern rangieren sie irgendwo zwischen unschuldig naiv und elegant sexy. Und faszinieren Fans aller Hautfarben. In einer Zeit, in der Bürgerrechte in Detroit nur geflüstert werden, gelten sie als politisches Signal, als musikalische Revolution. Hinter den Kulissen aber beginnt die Einheit zu bröckeln. Streitereien nehmen zu. Berry Gordy tauscht Leadsängerin Florence durch die mädchenhafte Diana aus und benennt die Gruppe um in Diana Ross and the Supremes. Dann geht Diana Ross 1970 ganz eigene Wege. Kein Berg soll ihr hoch genug sein, ain't no mountain high enough, schreiben ihr Ashford & Simpson quasi auf den Leib. Was wie ein Lebensmotto klingt, wird ihr erster Nummer-1-Hit als Solokünstlerin. Berry Gordy besorgt ihr derweil in Hollywood die Rolle als legendäre Billie Holiday in Lady Sings the Blues. Der Jazz-Soundtrack landet auf Platz 1 der Albumcharts. Einen Golden Globe und eine Oscar-Nominierung gibt es obendrauf. What a difference a day makes. Diana Ross tritt in nahezu jeder Fernsehtalkshow auf, zeigt sich mit Schweinen im Weltall bei den Muppets. Ihre Konzerte sind spektakuläre Bühnenshows mit Tänzern, Chören und Kostümen, bei denen sie ihre zierliche Silhouette in paillettenbesetzten Jumpsuits betont oder sich mit wallender Mähne und weiten, transparenten Stoffen majestätisch präsentiert. Jede Note, jede Geste, jeder Beleuchtungseffekt trifft den Nerv des Publikums, schreibt der Spiegel 1976 sinngemäß. Und diesen perfekten Rahmen füllt Diana Ross mit Personality aus. Dabei ist der Weg zur wahren Persönlichkeit ein schmerzlicher, sagt sie rückblickend.
Erst mit 35 konnte ich entdecken, wer ich wirklich bin. Vorher war ich fremdbestimmt, ein künstliches Star-Produkt, das umhertingelte, Platten verkaufte, Interviews gab, Sachen erzählte, die gar nicht stimmten. Dann bekam ich Kinder, übernahm Verantwortung für mich selbst und musste erwachsen werden. Dazu gehört auch, dass ich als Frau eigene Entscheidungen treffe, keinen Mann mehr brauche, um Ja oder Nein zu sagen. Ich wurde eine Person mit eigenen Gedanken und Gefühlen.
Was nicht immer gut ankommt. Eine eisern verhandelnde Künstlerin, noch dazu eine farbige, bekommt in den 70er und 80er Jahren nicht nur positive Schlagzeilen. Dem Erfolg schadet es nicht. Als sie im Juli 1983 im Central Park auf der Bühne steht, ist Diana Ross längst ein Weltstar. Mit überraschendem Improvisationstalent. Bei Reach Out and Touch, der sechsten Nummer des Abends, färbt sich der Himmel plötzlich schwarz. Ein Sturm fegt über die Menge, gefolgt von prasselndem Regen. Die weltweite Fernsehübertragung bricht ab. Menschen drängen auseinander. Betrunkene werfen mit Flaschen, eine Massenhysterie droht. Diana Ross bleibt. Regen tropft ihr vom Gesicht. Die orangefarbene Tunika weht um ihren Körper, als sie triefend nass die Zuschauer anweist.
Stand up straight. Just stand up, put your hands in the air. Everybody, come on. Stop it. And stand it up. Don't push.
Am nächsten Tag wiederholt sie die Show kurz entschlossen bei Sonnenschein. Stände und Merchandise-Artikel wurden im Unwetter zerstört, doch das Konzert schreibt Musikgeschichte. Welch genialer Marketing-Effekt. Sie beeindruckt selbst Kritiker, die sie lange als zu perfekt, als künstliche Inszenierung bezeichneten, bemerkt der Musikjournalist Buddha Krämer zu ihrem 50. Geburtstag.
Das hat man in 1970 auch schon angehangen. Sie wäre die Königin des Plastikpop. Aber diese Frau hat eine Ausstrahlung auf der Bühne. Die möchte ich aber sehen, wie viele von den heutigen Plastikfuzzis die noch hervorbringen.
1987 helfen ihr die Bee Gees noch beim Wandel zu Disco Queen, doch die Plattenverkäufe gehen zurück. Diana Ross konzentriert sich auf ihre Welttourneen und die mittlerweile 5 Kinder. Private Probleme häufen sich. Die schmerzliche Trennung des zweiten Ehemannes und dessen tödlicher Unfall, Schlagzeilen über öffentliche Wutausbrüche und die Prügelei mit einer Polizistin, eine kurze Gefängnisstrafe wegen Trunkenheit am Steuer und ihre Schmerzmittel- und Entziehungskur können Diana Ross aber nicht daran hindern, strahlend auf der Bühne zu stehen. Wie gerade bei der Grammy-Verleihung anlässlich ihres 75. Geburtstags.
Im Zeitzeichen gratulierte Susanne Rabsal zum Geburtstag von Diana Ross, die heute 75 Jahre alt wird. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.